Hoppala, Dom und Lutz sind da. Mit diesem sehr einfachen kindlichen Reim starten wir heute in diese Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem kleinen Podcast übers Scheitern. Dom, herzlich willkommen erstmal. Hallo, wie geht's dir?
Hallo, du, mir geht's ganz großartig. Ich spüre schon wieder im fernen Rachen, den sie Hals nennen, sowas wie eine Erkältung anlaufen. Aber ich glaube, dieses Mal lasse ich es nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Ich habe auch meinem Körper noch nicht verraten, wir sind jetzt gerade unter uns, dass morgen nochmal ein Moment kommt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo die Erkältung nochmal einen kleinen Siegpunkte-Bonus bekommen könnte. Da bin ich wieder im Stadion, ne? Bin ja Ultra. Und sitze und sitze dann auf meinem Plätzchen da und es wird kalt morgen. Hab wieder gesehen, 1 Grad und die werden wahrscheinlich nicht das Dach zumachen im Millantor. Also es wird frisch.
Es wird frisch, ja. Ich hatte das Vergnügen auch vor 2-3 Wochen und war danach dann auch 2 Wochen lang erkältet.
Scheiße.
Aber ich sende dir heute am Valentinstag, ich sende dir ganz viel Kraft und Liebe,
dass
es natürlich nicht passieren wird.
Ja.
Aber ja, Stadion im Winter ist einfach wirklich ein Pain. Ich bin ganz froh, dass diese Woche nochmal Pause ist für den HSV und dass er jetzt nächste Woche wieder mit dem Heimspiel weitergeht, weil ich glaube, nächste Woche wird es wieder ein bisschen wärmer und es reicht mir schon 5 Grad, weil ich letztes Mal saß ich, glaube ich, bei -2 da und das ist es nicht. Das ist es nicht, was ich mir vorstelle.
Nee, hab mir in der Pause dann auch eine Stadionwurst beim letzten Mal wieder geholt und hatte gehofft, mich da so ein bisschen dran zu wärmen, aber die Leute sprangen begeistert auf, genau, als ich anfing, sie mir unter den Pulli zu legen und dann war das alles kompliziert. Aber morgen mache ich es anders. Da komme ich direkt mit Stadionwurst im Gepäck an.
Ja.
Oh, das müssen wir ausstrahlen nach dem Spiel, sonst wissen die Securities direkt, nach wem sie schauen müssen.
Ja, ja, da ist er wieder, der mit den Würsten, da kommt er wieder.
Halt!
Haltet ihn! Ja, man kennt's. Oh Gott. Der Wurstfuß, haltet den Wurstfuß.
Nein!
Ja, aber darum beneide ich dich tatsächlich ja im Millantor-Stadion, das ist da die Bratwurst, die ist einfach sehr, sehr gut. Die Salzbrenner-Bratwürste, die haben ja auch, glaube ich, ihren Shop oder ihre Fabrik haben sie sogar mitten auf St. Pauli und das ist wirklich einfach, es ist köstlich. Ich versuche ja wirklich wenig Fleisch zu essen, aber im Stadion, beim HSV gibt es tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob es bei Pauli auch gibt, vegane Bratwürste,
die
auch okay sind.
Besser sogar noch, also jetzt wirklich, schmeckt wirklich nochmal, ich kaufe mir nur die, ich habe einmal die fleischige gegessen und seitdem nur die vegane mit so einem geilen Ketchup drauf.
Oh. Ja, hole ich mir auch immer und das ist für mich tatsächlich eins der Sachen, die im Stadion sein müssen. Das ist ein Kaltgetränk und eine Bratwurst. Ansonsten war ich nicht im Stadion. Es fühlt sich einfach nicht richtig an.
Mein Ziel ist immer mitzuspielen. Wenn ich eingewechselt werde, weiß ich, heute war ein guter Tag.
Ja, wenn wir dann nächste Woche in die Verletztenliste vom FC St. Pauli gucken, dann ist Dom in alte Muster zurückgefallen. Leute. Tschüss. Einfach mal wieder ein paar Leute umgegrätscht.
Ja, Libero. Oh,
daher würde ich mir ein Ticket verkaufen.
Ehrlich gesagt, ich mir auch. Ich spiele ja mit, ich kann nicht auf die Gästeliste setzen oder wie man das heißt, nennt. Aber feuer mir an. Ich höre das.
Ja, ist doch eigentlich, ich finde auch, da sollte man sich als Fußballverein noch ein bisschen mehr öffnen. Mehr Partizipation der Fans, nicht nur auf der Tribüne, sondern auch auf dem Platz. Partizipation ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, damit ich direkt schon in meine Geschichte reingehe, Dom. Du hast den Titel, weißt du schon, du weißt aber sehr wahrscheinlich noch nicht, worum es geht.
Es gibt 2 Möglichkeiten, ich kann versuchen zu lösen. Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder es gibt dieses eine Buch, das steht ja auch bei mir im Regal, ich fand das mal ganz interessant, mit dem Titel »Wir alle spielen Theater«. Da geht es darum, dass wir in verschiedenen sozialen Situationen verschiedene Rollen einnehmen, ne? Und dann uns so und so verhalten. Mhm. Gibt aber auch noch die andere Möglichkeit, dass du wirklich einmal diese falsche Tür benutzt hast und plötzlich auf der Broadway-Bühne standest und dachtest, holy shit, wie lange geht's noch? 65 Minuten, muss ich improvisieren. Das sind die 2 Möglichkeiten. Ich bin so gespannt.
Ja, es ist weder das eine noch das andere, eher Letzteres als Ersteres. So viel kann ich verraten. Wie ist denn dein Verhältnis zum selber eine Rolle spielen? Sei es in der Schule darstellendes Spiel, sei es eine Theatergruppe. Hast du Berührungspunkte mit so etwas?
Also ich habe in der Schule eine Sitzung lang beim Schultheater mitgemacht und war dann frustriert, weil mir wurde direkt der Baum zugeteilt. Der durfte zwar sprechen in diesem Theaterstück, aber da habe ich direkt gesagt, nein, das mache ich nicht, so tief fange ich nicht an auf der Karriereleiter, und bin sofort wieder rausgegangen. In der 10. Klasse war das, glaube ich, nach der einen Sitzung. Und habe danach gemerkt, dass das Theaterspielen selbst etwas ist, was ich gleichermaßen faszinierend wie auch gruselig finde, weil ich gucke es super gerne an. Ich gehe gerne ins Theater. Eine Ex-Partnerin von mir ist Schauspielerin, da habe ich auch viele Stücke gesehen und war auch in diesen Kreisen mal so ein bisschen unterwegs, habe da viele kennengelernt, die genau das auch beruflich machen, und finde das super faszinierend. Aber wenn ich in der Vergangenheit die Möglichkeiten hatte, und sie gab es, mich da auf so eine Bühne oder auch nur so ein Stühlchen zu stellen und irgendwie sowas zu spielen, obwohl ich ein extrovertierter Mensch bin, hab da Hemmung. Ich halte gerne Vorträge, ich spreche gerne vor Leuten, aber Theater spielen vor Leuten, ich hab Hemmung.
100% unterschreibe ich das, weil ich würde mich auch als sehr extrovertiert bezeichnen, und ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen und Leute zu unterhalten. Aber unterhalten ist bei mir auch das richtige Stichwort. Also ich komme sehr viel dann eher über diesen Dialog, dass ich innerhalb eines Dialoges versuche, witzig zu sein, oder das kann ich dann irgendwie auch nicht abschalten, dass ich dann irgendwie dumme Kommentare gebe oder so. Das hat in der Schule angefangen und das hat sich bisher in meinem Leben durchgezogen. Aber sobald ich irgendwie eine Rolle einnehmen soll und etwas spielen soll und sozusagen in dem Moment nicht ich selber sein soll, und da sind so ein bisschen so Leute nachmachen, ein bisschen ausgeschlossen, wenn man mal irgendwie so, was weiß ich, einen Schauspieler nachmacht, wenn der eine bestimmte Stimme hat oder so, dass man ein bisschen mit einfließen lassen, okay, aber sobald mir irgendjemand sagt, du bist jetzt der und der oder die und die und jetzt sag das mal auf die und die Art und Weise, und dann steht man auf einer Bühne und muss einfach, das ist wirklich, ich glaube, ich hätte einfach einen Instant Blackout und würde einfach komplett verkrampfen, weil ich das einfach ganz, ganz komisch finde. Dementsprechend fand ich das auch schon ab der Grundschule bis in der Schule, da hatte man dann, ich habe jetzt nicht darstellendes Spiel oder sowas gewählt, aber man hatte dann doch in dem ein oder anderen Fach, sei es Deutsch oder sonst was, so theaterähnliche Sachen mal gemacht. Ich fand es immer komplett unangenehm. Kann ich also sehr gut nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast. Obwohl ich extrovertiert bin, Theater, nö. Kommen wir mal ein bisschen näher zu meiner Geschichte und wann sich diese ereignet hat. Das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Es war nach der Schule. Ich war im Urlaub, und zwar an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Mit meiner damaligen Freundin, wie alt war ich da? 23, 24, das heißt ja über 10 Jahre her. Sollte eine Rundreise werden, und die ging los in Boston. Boston ist für alle Menschen, die sich mit der USA nicht auskennen und mit der Einwanderungsgeschichte der USA, das ist somit die europäischste Großstadt, die es in der USA gibt, weil dort eben viele Europäer angekommen sind. Dementsprechend sieht die ganze Stadt auch ziemlich europäisch aus, anders als dieses klassische Schachbrettmuster, was es in vielen großen amerikanischen Städten gibt. Gibt es in Boston auch zum Teil, aber eben auch noch diese klassischen, wie man das von Europa kennt, eher so ein bisschen eine chaotischere Stadtplanung. Da haben die ja sonst einen guten Vorteil gehabt, dadurch, dass es alles schon da war und die einfach die Städte genauso bauen konnten. Ich find's seelenlos, aber hey, praktisch ist es bestimmt. Und Boston hat auch eine sehr lange Geschichte, was eben Einwanderung angeht. Dann gab's ja die Boston Tea Party, sozusagen die Revolution von den Europäern, die gelitten haben. Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall gab's da Ärger, Und unter anderem ist das auf bestimmten Schiffen passiert. Ich müsste sogar mal nochmal nachschauen, wie dieses Schiff hieß. Eins dieser Schiffe wurde dann zu einem nachgebaut, logischerweise nicht das Original, es wurde nachgebaut, und ein Museum wurde daraus, also auf dem Schiff war einfach ein Museum. Ich google gerade nochmal kurz parallel, ob ich den Namen herausfinden kann, weil ich glaube, das ist ein relativ berühmtes Schiff, aber vielleicht bringe ich da auch einfach was durcheinander. Weißt du das aus dem Kopf?
Also ich habe hier gerade, also aus dem Kopf auf gar keinen Fall, aber ich habe hier zum Beispiel den Vorschlag, es könnte die Eleonora sein. Klingelt da was?
Keine Ahnung. Beaver? Weiß ich nicht. Oh Gott, ich habe jetzt aber hier gerade gegoogelt und ich habe gerade direkt so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil ich das Gebäude, in dem sich die Geschichte abgespielt hat, gerade wiedererkannt habe, weil es gibt dieses Museum immer noch. Und zwar ist das Boston Boston Tea Party Ships and Museum.
Ah ja.
Gibt es seit Dezember 1773. Das ist wahrscheinlich nicht mehr das eine Schiff, aber es ist ein sehr, sehr alter Ort, wo wahrscheinlich dieses Schiff gelegen hat. Da haben sie dann jetzt eben ein Museum hingebaut. So, was passiert natürlich? Wir sind in Boston, wir wollen ein bisschen shoppen gehen, wir wollen ein bisschen die Stadt erkunden, und unter anderem sind wir irgendwann auch darauf gekommen, hey, so ein Museum zu der Geschichte der Stadt, das klingt doch erstmal cool, das würde ich mir gerne angucken. Oh Gott, das, wenn ich das schon bei Google sehe, dann stellt sich mir schon wieder meine Nackenhaare auf. Number one best patriotic attraction. Oh Gott. Das ist einfach so drüber, wieder Patriotismus. Naja. Das heißt, wir kaufen uns Tickets und gehen da rein und denken, ja, dann kann man sich hier das ein bisschen angucken. Dann sind hier bestimmt ein paar Dinge ausgestellt und wussten aber jetzt nicht so richtig, wie das abläuft. Und dann wurde ich das erste Mal skeptisch, als man dann so einen größeren Raum, es sah aus wie ein Gerichtssaal, mit Bänken und vorne dann eben ein Pult.
Sie haben mich. Oh Gott, oh Gott.
Scheiße. Und ab nach Guantanamo. Ja, ist man in diesen Raum gekommen und man sollte sich erstmal setzen und dann ging es ja bald los, hieß es dann. Mhm. Habe ich mir schon gedacht, okay, was geht denn jetzt hier überhaupt mal los? Das ist ja jetzt erstmal die Frage, die ich jetzt gerne mal geklärt hätte. Und was ich nicht wusste, und ich habe so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen und guck dann auf diesen Flyer. Und dann steht da Folgendes drauf, was, also, oder in einem ähnlichen Wortlaut, was hier jetzt auch auf der Website steht, Dom. A multi-sensory experience that includes live actors, interactive exhibits and a full-scale replica 18th century sailing vessels. Und bei den Punkten includes live actors and interactive exhibits, was für die nicht-englischsprachigen so viel heißt, es sind Schauspieler am Start und interaktiv. Also muss ich wirklich sagen, ich habe kurz Panik bekommen und habe in dem Moment auch nur meine Freundin damals angeschaut, weil die auf sowas auch gar keinen Bock hatte und wir waren wirklich so, ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? Und dann ging es auch schon los, die Türen sprangen auf, aus allen möglichen Türen dieses Saals kamen Schauspieler, das waren irgendwie so 7, 8 Leute und die fangen an, einfach eine Szene da zu machen und irgendwas zu palavern von Boston Tea Party und bla 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 und dann fangen die wirklich an, da so ein Live-Theaterstück zwischen uns zu machen und gucken dann immer schon ins Publikum und versuchen die Leute zu mit einzubeziehen und ab dem Moment war ich wirklich, mein Körper war einfach wirklich im Panikmodus und ich wollte eigentlich nur so schnell wie möglich aus dieser Situation raus und dachte, okay, das hältst du jetzt aber, willst du schon aushalten, und dachte, das ist jetzt so der Opener für diese Experience und dann spielen sie was und dann kann man sich das danach aber in Ruhe angucken. Nope. Es ging von Raum zu Raum, von Szene zu Szene und insgesamt 1,5 Stunden lang wurdest du da jedes Mal wieder in irgendwelche Sachen mit einbezogen und die haben dann ihr Stück vorgespielt. Und das ist am Ende auch schon alles, was diese Geschichte ausmacht. Aber es war so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich teilweise immer noch, und jetzt war das gerade so ein richtiger Flashback, wirklich dieses Gebäude mal wieder zu sehen, weil ich hatte es immer noch so vor Kopf, aber habe es auch nie nochmal gegoogelt. Aber das jetzt nochmal zu sehen, hat mich gerade komplett wieder in diese Situation hineingebracht und es war wirklich, es war so unangenehm, ich krieg wirklich Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil es so, mir war das so peinlich und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil wenn ich am Ende nicht mitmachen will, dann ist es ja auch völlig okay, aber ich will ja auch nicht dieser Typ sein, der dann da sich so komplett querstellt und allen anderen das auch versaut, aber das war wirklich eine Erfahrung, die möchte ich in meinem Leben wirklich nie wieder machen.
Ja, ich fühl's mit. Ich habe auch solche Erfahrungen schon gemacht. Da ging aber der Kelch auch immer wieder an mir vorbei, wenn man in so Publikumssituationen sitzt und dann stellt sich heraus, oh Gott, es gibt hier mindestens einen Teil der Show, was auch immer das war, wo aufs Publikum zurückgegriffen wird.
Ja.
Weil ich glaube, also mir ist das noch nie passiert. Ich glaube, es würde schon irgendwie klappen, aber ich mag nicht, dass ja dann wirklich die gefühlten oder auch echten Kameras auf einen gerichtet sind und man jetzt nur diesen einen Satz hat, um wirklich alle zu überzeugen, man war die beste Wahl für den Schauspieler da. Und du kennst mich ja im echten Leben, man hat ja auch eine gewisse Durchfallquote. Da sind ja auch nicht jeder Satz, ist ja lustig, ne? Man bemüht sich, aber nicht jeder. Und was ist, wenn der eine Satz, den man sagt, richtig unangenehm ist?
Und dann hat man nicht mehr die Möglichkeit, das nochmal zu revidieren. Nee. Und dann gleichzeitig war das ja logischerweise auch alles auf Englisch. Und zu dem Zeitpunkt war mein Englisch auch noch nicht so gut. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, über die Reisen, vorher immer auch wirklich angefangen, Serien und Filme und sowas auf Englisch zu gucken, einfach um meinen Wortschatz zu verbessern. Aber in dem Moment war es wirklich so, diese Sprachbarriere, diese Situation, die ich einfach nur komplett unangenehm fand. Und dann auch einfach dieses so, das ist denn ja bei solchen Theaterstücken, Theater ist ja auch immer total drüber. Also das ist jetzt ja nicht wie ein Film, dass du versuchst, möglichst realitätsnahe Dialoge zu basteln und dass es irgendwie so normal wirkt. Nee, das ist ja auch dieses immer dieses ganz Laute und ganz Große und jeder Satz, den man eigentlich sagt, ist ja logischerweise auch perfekt einstudiert, aber das wirkt dann halt immer wirklich so wie so ein Zirkus und ich fand das alles so furchtbar unangenehm. Ja, und dann kam halt die Sprachbarriere kam auch noch hinzu und das waren wirklich, das waren mit die längsten anderthalb Stunden meines Lebens und ich hatte schon die ein oder andere Zahn-OP und die sind schneller rumgegangen als diese anderthalb Stunden Museumbesuch auf dem Boston Tea Party Museum.
Ich musste mal Schauspielern tatsächlich vor Publikum, der einzige Schutz, den ich hatte von meiner eigenen Scham, war ein Kostüm, das ich trug. Und zwar an der
Uni. Oh ja, das hilft aber, finde ich.
Das hilft tatsächlich. An der Uni war das, da ging es darum, das war eigentlich ganz süß, da kamen Schulklassen an die Uni, in Heidelberg war das, und haben sich ne, so ein bisschen informiert, aber das waren sehr junge Schulklassen, also Grundschule war das, vierte Klasse oder auch dann fünfte Klasse weiter für eine Schule, so in dem Alter. Und dann haben die sich informiert und so ein bisschen erfahren, was macht eine Universität, was kann man hier so studieren. Und Archäologen war natürlich für die Kinder super interessant, weil man hat da irgendwie vielleicht schon so eine Abenteurervorstellung und das ist ja auch irgendwie cool mit den Vasen und den Statuen und sowas. Und dann gab es als Teil des Uni-Programms Tag der offenen Tür. Als Teil des Programms gab es dann auch so ein kleines Theaterstück, in dem es darum ging, die Geschichten des Odysseus aufzuführen, so schlaglichtweise. Also der Typ, der da 10 Jahre auf Mittelmeer rumgecruised ist, so seine Abenteuer in so schlagdichten, so Mini-Episoden einfach zu erzählen und ein bisschen aufzuführen. Und ich war Odysseus. Und dann musste ich vor der Schulklasse, vor mehreren hintereinander, und der eigentliche Twist kommt noch, die kleinen Kurzepisoden aufführen mit anderen Studierenden zusammen. Mit anderen Worten, niemand von uns war ausgebildeter Schauspieler. Dafür war das Publikum aber auch dankbar, ist ja jetzt nicht so super kritisch. Das Problem war, eigentlich alles lief gut. Ich hatte ein großes Kostüm mit einem Bart, also noch über meinem echten, noch mal einen drüber. Das war alles ganz toll, ich war versteckt. Aber dann gab es in dieser Vorführung immer eine Szene, in der Odysseus in der Höhle des Polyphems ist, also des großen Zyklop mit dem einen Auge. Und er muss einen Unsichtbarkeitstrunk trinken. So haben wir das in dem Stück gelöst. Die eigentliche Geschichte geht anders, aber ist egal. Ein Unsichtbarkeitstrunk. Und dann habe ich ja immer, wenn diese Szene gespielt werden musste, einen Trunk zu mir nehmen müssen. Und dann haben wir in der Uni überlegt, was nehmen wir denn da? Und haben dann immer gekauft so Orangina. Weil die Oranginas, das ist so ein O-Saft-Quatsch, den gab's in so Glasflaschen, die rund waren, die sahen aus wie so Zaubertränke.
So bauchig, ne?
Ja, bauchig, ja. Genau, ja. Danke. Und da habe ich dann an einem Nachmittag, ich glaube 6 oder 7 Oranginas getrunken.
Junge.
Da waren wir richtig schlecht, also ab Vorführung
sind wir wieder bei der Kaffeewirkung.
Ab der Vorführung 4 war ich echt voll mit Vitaminen. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach zu viel. Aber ich habe es durchgehalten. Für die Kinder, für die Kids. Die sind ja jetzt heute auch schon was, Mitte 40 oder was, so lange ist das her. Die erinnern sich da bestimmt noch dran. Da habe ich alles gegeben. Aber das Kostüm hat geholfen.
Ja, das glaube ich total. Und das ist ja auch der Vorteil, den die Schauspieler auf diesem Museumsschiff da hatten. Weil die waren ja auch alle in ihrer Rolle. Die wussten, was passiert. Ich habe ein ganz großes Problem damit, mich dann auf sowas einzulassen, wenn ich einfach nicht weiß, was kommt. Hätte ich vorher gewusst, du wirst damit einbezogen, dann hätte ich mich mehr damit auseinandersetzen können, hätte ich mich auch ein Stück weit irgendwie vorbereiten können und um schon mal in diese Stimmung zu kommen. Aber es war wirklich dieses, du setzt dich dahin, ich sehe diese Broschüre und dann merke ich erst, was gerade hier passiert und dass ich auch noch Geld dafür ausgegeben habe. Das war ja das Schlimmste, dass es irgendwie auch noch $20-25 gekostet hat. Und das war dann dieses Unvorbereitete, das hat mich einfach direkt auch in so einen Panikmodus gebracht, aus dem bin ich auch nicht mehr rausgekommen. Also ich konnte das nicht ein Stück genießen, ich wollte wirklich einfach nur, dass es schnellstmöglich wieder vorbei ist und deswegen, also wenn ich jetzt jemals wieder sowas besuchen würde, ich würde mich ganz, ganz genau darauf vorbereiten, was das denn ist und worauf ich mich da einlasse. weil das war einfach kein schöner Moment für mich. Ich hatte da aber tatsächlich, und die Story, bevor ich jetzt auch mein Learning, das kann ich noch weiter rausschieben, das kann ich später noch berichten, aber ich hatte dann auch nochmal ein paar Jahre später einen ähnlichen Moment und der ist aber zum Glück besser verlaufen.
Wie lange warst du denn in dem Raum?
Nee. Es war eine komplett andere Situation. Es war ein paar Jahre später. Oh Gott. Ja. Ich habe
bin noch so hier. Sehr ihr könnt euch Autogramme holen. Ich bleib noch ein bisschen heute.
Ich habe mich so sehr in die Rolle eingefunden. Ich habe danach 3 Jahre auf dem Schiff gelebt.
Als Mart.
Nee, danach war ich nochmal auf eine Hochzeit eingeladen. Und es war eine ähnliche Situation. Und zwar haben die Geschwister des Bräutigams sich überlegt, etwas aufzuführen und auch Leute mit einzubeziehen. Und es war, wie heißt denn das, Improvisationstheater. Ja, wo die also etwa eine Geschichte vorlesen und dann eine Einleitung geben und dann machte Person XY das und das und dann musste man dementsprechend darauf reagieren. Das heißt, war schon mal eine leichte Hilfestellung, weil man wusste natürlich, okay, das soll ich jetzt machen. Aber dennoch, bevor das überhaupt dazu gekommen ist, alle saßen da und dann hieß es natürlich, ja, okay, wer hat denn Lust mitzumachen? Die auf der Bühne vorne oder vorne im Saal, keine Ahnung, auf jeden Fall stehend, alle anderen sitzend, alle gucken und dann soll's losgehen. Ja, wir brauchen nur ein paar Freiwillige, die mitmachen wollen. Ja, es hat sich natürlich kein einziger Mensch gemeldet. Und dann hieß es, ja gut, dann kann der Bräutigam sich das aussuchen. Und innerhalb von einer Sekunde meinte er, ja Lutz, also er hat mich einfach wirklich sofort benannt mit noch ein, zwei weiteren Personen. Und ich habe mir gedacht, so, ich einfach schon direkt kalt, nasse Hände einfach so gedacht, so, direkt. Gott, ich will es nicht. aber wollte natürlich auch nicht der Spielverderber sein in dem Moment, dass wenn ich weiß, okay, das macht ihnen jetzt bestimmt eine Freude, wenn ich da irgendwie auch mitmache. Und wollte mich da jetzt auch nicht gegen wehren. Das heißt, habe ich dann gemacht und dann bin ich in die Situation gebracht worden und ich danke mir selber und meinem Hirn, dass ich Kapazitäten für so etwas habe, weil es war dann wirklich die Aufforderung, erstmal war es so, ja, und dann haben die beiden getanzt und dann haben wir einfach so ein bisschen getan, als würden wir gerade tanzen, aber dann kam halt wirklich irgendwann und dann hat Person XY, die ich verkörpert habe, mal wieder einen seiner dummen Witze gebracht. So, das heißt, du guckst in 80 Augen, die dich angucken und du sollst einfach mal so ohne Vorbereitung einfach so einen Witz erzählen und ich schon so, oh mein Gott, und dann ist mir zum Glück, weil ich den irgendwie ein paar Tage vorher gerade gelesen hatte und ja, einfach klar. Lustig fand, ist mir zum Glück das direkt in den Kopf gekommen, quasi wie Lehrer sagen würden, aus der Pistole geschossen und ich hatte dieses Glück, dass es nicht unangenehm war, sondern dass ich den Witz erzählt habe und auch noch alle gelacht haben. Das heißt, das war so ein bisschen meine eigene Bekämpfung, obwohl ich das gar nicht freiwillig mir ausgesucht habe, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, diese Museumsgeschichte zu überwinden, indem ich selber wieder jemand einfach da rein befördert hat. Und das ist zum Glück alles gut ausgegangen, sodass ich mittlerweile wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl hätte, wenn ich wüsste, okay, jetzt Improv-Theater, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so eine Panik wie vor diesem Event, wo ich das einfach mal da reingeschubst wurde und das machen musste. Aber boah, nee, bitte nicht. Ich möchte nicht Theater spielen. Das ist wirklich etwas, was ich gar nicht möchte.
Was weiß ich noch, damals, als ich noch mit der Person zusammen war, die Schauspielerin ist, die hatten dann, das ist auch schon längere Zeit her, die hatten dann in ihrem Schauspielkeller, wo sie quasi sich regelmäßig getroffen haben, um zu feiern, aber auch zu schauspielen, weil das sind ja eben alles Leute vom Fach, da haben die dann auch so Impro-Theater gemacht und da gab es irgendwann mal einen Jubiläumsabend, wo richtig viel los war, auch die ganzen Freunde und Freundinnen noch der Leute da von dem Ensemble da waren. Und da gab es dann auch Impro-Theater und ich hatte so Angst, dass meine damalige Partnerin, als sie dann alle so ausgeschwärmt sind wie die Hunnen ins Publikum und gesucht haben nach Freiwilligen, die jetzt auf die Bühne kommen, habe so Angst gehabt, dass sie mich rausgreift. Und zum Glück konnte sie meine Körpersprache lesen. Ich hatte mich auf den Bauch, auf den Boden gelegt und geweint. Sie konnte das lesen und hat dann gemerkt, nee,
not today.
In die Situation bringe ich ihn nicht. Und zum Glück, weil da sind ja auch, also das ist ja ein Raum voller Profis. Das ist ja, also.
Ja,
Nee.
Wirklich, nee. Es gibt wenig Dinge, gegen die ich mich so wehre, die nicht schlimm sind, ne? Also ich wehre mich natürlich irgendwie gegen Dinge, die wirklich schlimm sind. Da habe ich natürlich eine menschliche und natürliche Abwehrhaltung gegen. Aber das ist ja eigentlich etwas, Da sollte mein Körper einen Unterschied kennen, ob ich gerade ausgeraubt werde oder ob ich Improvisationstheater machen sollte. Aber diesen Unterschied hat mein Körper in dem Moment nicht drin. Mein Kopf denkt sich, das ist jetzt die gleiche Situation. Du hast gerade eine Waffe am Kopf und musst jetzt einen Witz erzählen.
Übrigens, also, an dem Abend bin ich fast gestorben, aber ich glaube, noch gar nicht erzählt.
Hast du wieder einen Kaffee gemacht?
Oder? Nee, pass auf, richtig, der Knaller. Das ist was ich auch noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt vorher. Nur um es ganz kurz zu erzählen am Rande. An demselben Abend verließen nach und nach, nach diesen Aufführungen, die Leute, die ich kannte, außer natürlich meine Partnerin damals, diese Veranstaltung. Es waren nur noch Fremde da und vor allem nur Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ich muss gestehen, das hat mich irgendwie eingeschüchtert, weil es ist schon viele Jahre lange her, da wäre ich heute wahrscheinlich anders. Aber damals war ich einschüchtern, da habe ich mir gedacht, okay, ich will eigentlich gar nicht mehr hier sein, aber ich hatte auch nicht das Selbstbewusstsein, zu meiner Partnerin zu sagen, du, ich gehe jetzt, ich möchte nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache das so, damit das nicht so dumm aussieht, wie ich die ganze Zeit alleine irgendwo rumstehe, gebe ich mir selbst eine Routine, damit man immer, wenn man mich sieht, gerade sieht, wie ich rumlaufe, so als hätte ich gerade ein Ziel, wo ich hinlaufe. Und was schenkt einem Routine an so einem Abend? Ein Getränk holen. Klug aber, Achtung, ich weiß natürlich, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mir ein Bier holen und nur jetzt die ganze Zeit Alkohol trinken, weil dann falle ich um. Ich habe mir gedacht, nee, pass auf, Wasser. Ich hole mir immer so ein kleines, so ein Höflichkeitsglas, ne, wir kennen sie alle von Weihnachtsbällen und Silvesterfeiern, so ein kleines Glas hole ich mir bei der Theke da, bei der Bar, fülle mir das auf, gratis, gehe mit dem Glas dann so nippend durch den Raum, stell mich irgendwo hin, wo hier auf die andere Seite des Raumes, gucke in den Raum, trinke das Glas leer und dann mit diesem Blick, diesem so, ah, das Glas ist leer, laufe ich wieder zurück zur Bar zu einer anderen angestellten Person und hoffe, dass es im Trubel untergeht. So. Und das habe ich den ganzen Abend über gemacht. Ich habe so viel Wasser getrunken und jetzt kommt's. Davon muss man natürlich häufig aufs Klo. Und dann wurde mir irgendwann schwindelig, Lutz. Es wurde mir schwindelig und dann musste ich tatsächlich diese Veranstaltung verlassen, weil mir schwarz vor Augen wurde und es nicht mehr besser wurde. Ich habe es überlebt, ich kam nach Hause, mir wurde ein Taxi gerufen und jetzt kommt's. Und die Leute dachten ja, ich wäre besoffen, aber ich habe nur Wasser getrunken, jetzt kommt's. Tatsächlich kann man zu viel Wasser trinken,
ja, ja,
und sich den ganzen Nährstoffscheiß aus dem Körper, ja, urinieren. Und ich wusste das nicht.
Also aber wie viel hast du denn getrunken? Weil ich glaube, das geht schon bei 6-7 Liter
vier
los.
4 Stunden lang durchgehend Wasser trinken, weil ich musste ja was tun. Und mir ging's richtig übel. Das war schlimmer.
Warum bist du nicht einfach nach Hause
gegangen? Ich hatte nicht das Selbstbewusstsein. Ich habe mich nicht.
Nach Hause zu gehen.
Ja, nee, ich wollte nicht meiner damaligen Partnerin sagen, du, ich gehe, weil ich nicht wollte, dass sie denkt, ne, oh, ihm ist ja, das okay, egal. Aber ist ja auch Quatsch. Also ist ja, heute würde ich das anders machen. Aber damals dachte ich mir, oh Gott, ich muss hier bleiben, loyal, ich muss anwesend sein. Und habe mich wirklich fast umgebracht. Also das war da, nur am Rande. Aber
sinnlosester Tod ever.
Ja, wirklich, also komplett.
Mineralien. Also, rausgespült.
Und der Hangover war schlimmer als nach dem Kater. Wirklich, das war ähnlich, ja, aber schlimmer. Das war.
Ja, ich sag das jetzt auch so leicht. Ja, dann geh doch einfach. Aber das sind ja schon auch dann irgendwie so diese sozialen Erwartungen, die auf einen,
ja,
übertragen werden. Das ist sicherlich auch, kann man lernen, das zu verlassen. Stimmt. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Gerade wenn man irgendwie dann mit seiner Partnerin oder seinem Partner da ist und auch weiß, der Person ist das gerade wichtig, ja, dass ich da bin. Dann kann man ja auch seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Am Ende ist es wahrscheinlich für beide Seiten besser, wenn man sagt, hey, ich fühle mich ja gerade nicht wohl, ich gehe jetzt, weil.
Ja, klar.
Also, das ist für beide ja am Ende auch angenehmer, wenn der eine nicht das Gefühl haben muss, dem geht's nicht gut und der andere, ja, dem geht's halt nicht gut.
Ja, ja, das waren Zeiten. Das würde mir heute nicht mehr passieren. So oder so.
Ja, dann kann ich auch tatsächlich jetzt zu meinem Learning, gerne, kommen, das ganz gut daran anschließt. Und das ist genau das, was wir jetzt eigentlich gerade schon gesagt haben. Es ist völlig okay, Situationen, in denen man sich nicht wohlfühlt, zu verlassen. Ich weiß nicht, ob die Band mit der Musik das jetzt schon rechtzeitig geschafft hat, aber bestimmt. Das ist halt einfach, was ich jetzt auch immer mehr merke, auch sei es auf einer Party, sei es in so einer Situation. Es ist völlig okay, auf sich selber zu hören, wenn man einfach gerade sich nicht wohlfühlt, zu sagen, ich verlasse jetzt diese Situation und ich gehe jetzt nach Hause und dann ist es vielleicht schade, weil man irgendwie eine coole Party verpasst und andere, alle haben so viel Spaß, aber für einen selber ist es gerade zu viel. Diese Theateraufführung, in die ich einbezogen wurde auf diesem Museum in Boston, das war definitiv zu viel für mich. In dem Alter hatte ich aber noch nicht das Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, ich verlasse diese Situation, ich habe gerade Geld dafür bezahlt, aber es ist mir egal, weil ich möchte das nicht machen.
Ja.
Und das ist mein Learning, dass es völlig okay ist, das zu machen.
Kann ich nur applaudieren und unterstreichen. Schön. Hoffentlich schreiben die Leute sich das auch immer alles auf, was wir so erzählen. Sehr klug und weise.
Ja, fleißige HörerInnen können ja sonst auch einfach eine schöne Liste anfertigen. Hört das ruhig alles nochmal durch, alle 20, 22 Folgen und dann haben wir dann eine schöne Ausstellung. Ja, nee, das ist, wir hauen hier ja auch eigentlich nichts raus, was jetzt irgendwie ein Geheimnis ist oder eine Lebensweisheit, auf die noch niemand selber kommen konnte. Aber ich finde, über so Anekdoten ist es immer noch irgendwie für mich dann immer so greifbarer, so festzustellen, okay, was ist die Konsequenz, wenn ich einfach gegangen wäre? Ja. Die wären mir ja nicht hinterhergelaufen und hätten mich am Arm gezogen und gesagt, Entschuldigung, wir brauchen Sie als Zeuge in unserem Gerichtssaal.
Aber was, wenn doch, Lutz?
Oh Gott, sag das nicht.
Bitte nicht den Raum verlassen.
Sie dürfen nicht aufstehen. Ja, nee, und sich das einfach mal bewusst zu machen, ja, was soll denn passieren? So, ich habe hier Geld dafür bezahlt, also ich kann auch einfach wieder gehen, denn die freuen sich ja trotzdem über die Kohle.
Ja. Ja, so ist das. Schöne letzte Worte.
Schöne letzte Worte. Am Ende geht's immer ums Geld, Leute. Ja. Ich glaube, das ist heute eine kurze, knackige Folge. Aber viel mehr habe ich dazu nicht zu ergänzen. Ich bin sehr froh, dass ich nicht so häufig in meinem Leben in solche Situationen geworfen wurde. Und trotzdem aus diesen wenigen Situationen schon etwas gelernt habe. Ich möchte mich bei dir bedanken, Dom, dass wir das heute wieder gemacht haben. Es war wieder mal schön. Und bedanke mich auch an alle, die zuhören, dass ihr fleißig dabei seid, dass ihr uns auf Spotify und Co. folgt. Das ist schön zu sehen, dass da immer wieder ein paar Leute dazukommen. Und ja, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Kommentare bei Spotify, bei Instagram, bei Apple Music, Deezer und was es noch alles gibt. Bleibt am Ball. Wir haben euch lieb. Tschüss, Dom.
Tschüss.